Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Stellen Sie sich folgende Szene vor. Ein junger Mann sitzt in einen Einkaufswagen gepfercht auf einem langen Steg und dann wird eine Rakete am Drahtkorb gezündet.
I'm Ryan Dunn and this is the rocket cart.
5, 4, 3, 2, 1.
So funktioniert ein klassischer Jackass-Stunt. Das Fernsehformat war vor 20 Jahren so ziemlich das Wildeste und Verrückteste überhaupt. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Sowas hatten wir alle noch nie gesehen, als der Musiksender MTV heute vor 20 Jahren mit seinem Videoformat Jackass rausrückte. Da saß die Welt mit Kinnladensperre vorm Fernseher. Jackass, das war eine Amateur-Stuntshow, vorgeführt von einer Bruderschaft aus unfassbar albernen, spätpubertären, scheinbar völlig angstfreien Halodris, die sich zum Beispiel wie hier in Pappmaché-Raketen in die Luft schießen ließen.
You're gonna be just fine.
Hi, I'm Johnny Knoxville, and this is my big red rocket.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Am 20. Gründungstag erinnern wir uns an Jackass zurück mit dem Schriftsteller und Kulturjournalisten Arno Frank. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Ufer.
Haben Sie eigentlich sowas wie einen Lieblingssketch, der Ihnen sofort in den Sinn kommt?
Ja, ich habe neulich erst meiner kleinen Tochter davon erzählt, als wir an einer dieser Chemietoiletten vorbeigegangen sind, die manchmal an Baustellen stehen oder die man von Festivals kennt. Sie sind ein Ort des Schreckens, diese Dixie-Klos oder doch andere Anbieter. Und es gab einen Stunt, Sketch, in dem die Jackass-Mitglieder sich in diesen Dixie-Klos haben einsperren lassen, nur mit einer Chlorbrille vor den Augen, und dann wurde dieses Klo umgedreht.
Mhm.
Ich glaube, Ihnen ist jetzt damit ist eigentlich schon klar.
Danke.
Ja.
Das alles, was wir da gesehen haben, das war so eklig oder aber auch so gefährlich, so wahnsinnig, dass sich natürlich schon ganz bald auch jede Menge Widerstand gegen Jackass geregt hat. Das hat dazu geführt, dass ja sehr bald diese berühmte Warnung im Vorspann lief, dieses Do not try this at home. Das war fast sowas wie so ein Wappen, und trotzdem fand Jackass ja jede Menge Nachahmer. Eigentlich hat es ja so ein regelrechtes Genre begründet, oder?
Ja, also dieses Nachmachen war ein echtes Problem. Am Anfang haben sie das noch scherzhaft angemerkt. Also Vorsicht, don't try this at home. Das sind Stuntmen und oder Idioten, die das machen. Aber das hat natürlich gerade Jungs so dazu motiviert, es ihren Helden nachzutun. So, das stimmt, und das war eine Zeit lang tatsächlich ein Problem. Das Format selbst, also Menschen tun sich freiwillig weh, das hat sich dann anschließend vergrößert. Also es lief ein paar Staffeln und dann gab es Kinofilme zu Jackass 1 und 2 und dann Spin-offs, also dass einzelne Mitglieder eigene Shows hatten oder dass konkurrierende Sender, Comedy Central hat sich zum Beispiel auch für das Format interessiert, eigene Programme aufgelegt haben, die alle darauf beruht, dass jemand sich schrecklich wehtut und oder was extrem Dummes tut.
Jetzt 20 Jahre später, Herr Frank, wie beurteilen Sie eigentlich Jackass im Nachhinein? Oder anders gefragt, wie wehmütig schauen Sie vielleicht sogar auf Jackass zurück?
Also damals war das was Authentisches auf eine irrsinnige und auch abstoßende Art und Weise, aber es war echt. Also alles, was die gemacht haben, jeder ausgeschlagene Zahn, der blieb dann auch draußen. Das war jetzt nicht Hollywood oder so. Es hatte was Authentisches, wenn man so will. Wenn man sich anschaut, was heute in der Comedy-Szene passiert, was da diskutiert wird, weil es antisemitische Aussagen gibt, weil Menschen verletzt werden oder sich verletzt fühlen, dann muss man rückblickend sagen, dass sich bei Jackass die Mitglieder dieser Bruderschaft immer nur selbst verletzt haben. Man könnte sogar mit einem feministischen Blick sagen, dass sich hier die toxische Männlichkeit fortwährend selbst verletzt hat und dass niemand sonst zu Schaden gekommen ist.
Ja, schöne These. Jetzt war eben, wie Sie sagen, Jackass ein klares Jungsding und Typen wie zum Beispiel Johnny Knoxville, die kamen uns damals vor wie ja, echte Superstars, denen noch eine große Zukunft bevorsteht. Was ist denn eigentlich aus diesen Amateurhelden von damals geworden?
Ja, gerade Johnny Knoxville, der war so eine Art Pfadfinder-Häuptling dieser Leute. Hätte das eigentlich ein zweiter Brad Pitt oder so sein können. Die Jungs, die das gemacht haben, kamen alle aus der Subkultur der Skater-Szene, der sie auch verhaftet geblieben sind. Und die waren echt und blieben echt und sind dann meistenteils auch mit dem vielen Geld, das dann hineinfloss, nicht so zurechtgekommen. Also Bam Margera hat eine entsetzliche Drogenkarriere, andere haben sich betrunken, mit dem Porsche totgefahren und auch Johnny Knoxville ist eigentlich beim Versuch, seinen anarchischen Brachialhumor ins Kino zu tragen, muss man sagen, auch gescheitert. Also heute hört man von diesen Leuten nicht mehr viel. Ich glaube, der Witz war einfach auch erzählt.
Heute, vor 20 Jahren, lief zum ersten Mal eine Folge der Amateur-Stuntshow Jackass auf MTV. Wir haben uns mit dem Schriftsteller und Kulturjournalisten Arno Frank zurückerinnert. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Frau Hofer.
1968, da fand in den USA der Prozess um die Chicago 7 statt. Ein absolut einschneidendes Ereignis für die Bürgerrechtsbewegung und die amerikanische Counterculture. Rund um den Parteitag der Demokraten war es zu Protesten gekommen, die friedlich begonnen hatten und dann in schwere mehrtägige Krawalle mündeten. Hunderte Menschen wurden verletzt, Polizisten wie Demonstranten. Im nachfolgenden Prozess wurden Repräsentanten all jener Gruppen angeklagt, die gegen konservative Politik und die Fortführung des Vietnamkrieges auf die Straße gegangen waren. Das waren Pazifisten, Hippies, friedliche und militante Linke bis hin zu Mitgliedern der Black Panther-Bewegung. Der Film The Trial of the Chicago 7 kommt jetzt ins Kino. Hierzulande läuft er beim Streamingdienst Netflix an und für uns gesehen hat ihn der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Hofer.
Wie hat der Film Ihnen insgesamt gefallen? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Wir haben es ja hier mit einer Prestigeproduktion zu tun. Das ist ein sehr groß produzierter Film von Aaron Sorkin. Der ist bekannt als Drehbuchautor von Filmen wie Social Network oder Eine Frage der Ehre. Und er ist sehr prominent besetzt mit Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne zum Beispiel, Michael Keaton, William Hurt und so weiter. Also es ist eine sehr große Produktion, die in Massenszenen, also diese Demos, die man sieht und auch die Ausschreitungen sind sehr aufwendig gemacht. Der Film war ursprünglich für Steven Spielberg als Regisseur gedacht und wurde dann vom Autor selbst ja übernommen. Insofern muss ich sagen, ist der Film als also technisch gesehen sehr eindrucksvoll. Vor allem eben die Rückblicke, die die Ausschreitungen zeigen, sind zum Teil sehr schockierend. Mhm. Da wird auch nichts irgendwie geschont. Da sieht man, was passiert, wenn man mit Hartholz-Schlagstöcken eben auf Leute einprügelt. Und das war damals der Fall. Und ja, sonst funktioniert er als Gerichtsthriller. Und da muss ich sagen, naja, da ist er ein bisschen vorhersehbar zum Teil und konzentriert sich doch eher auf die Bezüge, die man auch heute noch etwas verknüpfen kann. Ne?
Ja. Also lassen Sie uns an der Stelle durchaus nochmal einhaken. Also es geht ja eben, wie oft in diesen amerikanischen Justizfilmen, auch um die Beugung des Rechts durch reaktionäre Kräfte. Und das ist in diesem Chicago 7-Verfahren eben ganz klar auch so, dieser politische Prozess wird im Grunde gleich zu Anfang von der Gemengelage her klar. Wir können ja mal ganz kurz reinhören.
Das Red-Brown-Gesetz wurde von Weißen aus dem Süden und dem Kongress erschaffen, um die Redefreiheit schwarzer Aktivisten einzuschränken. Bürgerrechtler.
Ich weiß, warum es verabschiedet wurde. Ich muss von dem nicht belehrt werden. Warum es verabschiedet wurde, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, was es kann.
Das wissen wir noch nicht. Das Gesetz wurde noch nie angewandt.
Das macht es umso spannender.
Es ist ein Gesetz und die haben es gebrochen.
Also Herr Stiegelegger, im Grunde funktioniert der Film so ein bisschen wie so eine Mischung aus, ja, man könnte sagen, Kammerspiel, Gerichts- und aber auch Verschwörungsfilm, oder?
Ja, also er hat all diese Elemente. Das bedingt sich natürlich durch das amerikanische Rechtssystem, was ja sehr unvorhersehbar ist und sehr stark auf die Geschworenen aufbaut. Und das ist auch eine Tradition, die hier ausgespielt wird. Also es werden zwei Geschworene zum Beispiel ersetzt, weil sie als parteiisch für die Angeklagten identifiziert werden. Das sind natürlich alles so kleine Verschwörungselemente, die dem großen Komplex dann hinzukommen. Und dann haben wir natürlich Figuren, die sehr stark polarisierend sind. Also da ist eben die historische Figur von Bobby Seale, der eben den Black Panthers zuzuordnen ist. Und dann natürlich der Richter, der super konservative Richter Hoffman, der von Frank Langella gespielt wird. Und das sind natürlich quasi ist die Basis des Dramas hier.
Das ist eine hochinteressante Figur, auch dieser Bobby Seale, von dem Sie gerade sprechen, der hatte im Prozess keinen Anwalt und er wurde von dem Richter richtiggehend in diesen Prozess reingepackt, obwohl er erstmal zunächst gar nicht so dazugehörte. Ja. Er war nur 4 Stunden lang da und es liegt ja so ein bisschen der Verdacht nahe, dass das nur geschehen war, um eben so einen angeblich gefährlichen Schwarzen überhaupt dabei zu haben und auch um die Gruppe dieser Angeklagten einfach drastischer dastehen zu lassen. Diese Stimmung um den Bobby Seale, die hat sich immer weiter aufgeheizt. Und das wird auch in dem Film sehr, sehr schön und drastisch dargestellt. Wir hören noch mal rein.
Die Verhandlung wird für eine Stunde unterbrochen. Das Gericht kommt ja heute.
Das war vorsätzlicher Mord!
100 Pro!
Fred Hampton wurde gestern Nacht hingerichtet!
Ich ermahne Sie dringend.
Oh, und Sie können mich am Arsch lecken, noch dringender.
Marshalls, schaffen Sie den Angeklagten hier raus und behandeln Sie ihn so, wie ihm gebührt.
Also am Ende, nach einigen wirklich sehr klaren Worten und Wutausbrüchen Seals, da wird er eben aufgeheißt des Richters geknebelt und an den Stuhl gefesselt. Also so eine symbolische Erniedrigung. Der Richter hätte ihn eigentlich auch einfach ausschließen können. Aber dieses Thema an sich, dieses ganzen Prozesses, das hätte ebenso gut ja auch in einem Dokumentarfilm gezeigt werden können. Was würden Sie sagen, wie geht dieser Film mit Fakten um? Wie viel wurde da dramatisiert, fiktionalisiert?
Wie wir das im Grunde immer bei großen Hollywood-Produktionen haben, gibt es eine Verdichtung. Und diese Verdichtung erfordert eine leichte Angleichung an dramaturgische Bedürfnisse. Und in diesem Fall ist es so, dass das auf der stilistischen Ebene vor allem auch stattfindet, durch die Rückblendenerzählung, durch die Montage. Es gibt eine zum Teil sehr mitreißende, sehr temporeiche Montage. Und es gibt eine sehr stark emotionalisierende Form der Darstellung, wenn zum Beispiel Bobby Seale abgeführt wird und da sagt der Richter ja noch, behandeln Sie ihn, wie es ihm gebührt, und dann wird das fast eine Folterszene kurz. Ja. Ne? Und diese Demütigung wird durchaus sehr gewalttätig dargestellt und auch die Darstellung von Abdul Mateen, also dem Schauspieler, in der Rolle ist dabei natürlich sehr intensiv und sehr dramatisch aufgeladen. Also all diese Dinge sind manipulativ natürlich für das Publikum, aber in einem Sinne der politischen Bewusstwerdung. Also es geht sehr stark darum, die konservativen Kräfte in diesem Film etwas bloßzustellen und ein Bewusstsein zu wecken für den Sinn und die Hintergründe der Friedensbewegung. Das war ja der Protest gegen den Vietnamkrieg.
Vielleicht noch einen kleinen Schlenker in die Kinogeschichte. Wie würden Sie sagen, hat sich die Machart solcher politisch ja doch sehr engagierten Filme möglicherweise verändert? Wo steht dieser Film da in dieser Reihe?
Man muss da ein bisschen historisch zurückgehen in genau die Zeit, in der diese Proteste stattfanden. Denn Ende der 60er Jahre musste sich ja das Hollywood-System neu formieren. Das Studiosystem war Anfang der 60er Jahre am Boden und bestand kaum noch gegen das Fernsehen und so weiter und andere Konkurrenz. Und man hat dann das New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre dagegen gesetzt. Das New Hollywood ist eine Ära, in der man politisch engagierte und bewusstere Filme hatte. Und da ist es durchaus möglich gewesen, zum Beispiel die Watergate-Affäre in einem Film wie All the President's Men, die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman, auf eine extrem entlarvende und aufklärerische Weise ja darzustellen. Oder man hat Filme wie Network, die das Mediensystem bloßstellen und Figuren der Revolte konstruieren. Daran knüpft der Film The Trial of the Chicago Seven weitgehend an, also an diese Tradition des 70er-Jahre Polit- Films, kann man sagen. Das Ganze setzt sich in der Filmgeschichte fort in den 80ern. Da gibt es Filme wie Silkwood mit Meryl Streep und so weiter, die auch wieder aktuelle Themen aufgreifen und das verbinden mit einem sehr dramatischen und auch schauspielerisch oft virtuos dargestellten Drama einfach. Ja. Oder Melodramen kann man fast schon sagen. Und das ist in diesem Film, denke ich, recht intensiv gelungen, das zusammenzuführen. Also quasi diese Action-Elemente mit dem Gerichtselementen und natürlich der Charakterisierung der Darsteller, die über sehr starke Besetzungen eben auch garantiert werden.
Der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegel, er über den Film The Trial of the Chicago 7. Sicher auch kein Zufall, dass der Film gerade jetzt so kurz vor den Wahlen in den USA herauskommt. Herzlichen Dank, Herr Stiegelegger.
Sehr danke.
Mafalda, das ist ein junges Mädchen aus der argentinischen Mittelschicht, eine Sechsjährige, die Beatles liebt und die Suppe hasst. Und Mafalda ist auch die Titelfigur der gleichnamigen, international erfolgreichsten Comicserie Südamerikas. Ihr Schöpfer, der argentinische Zeichner Kino mit QU, der ist gestern mit 88 Jahren in Buenos Aires gestorben. Über seine wichtigste Figur, die Mafalda, sprechen wir jetzt mit der Comic-Expertin und Übersetzerin aus dem Spanischen und Portugiesischen, Lea Hübner. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, danke.
In 26 Sprachen wurden diese Mafalda-Strips übersetzt, aber hierzulande ist Mafalda gar nicht so bekannt. Wie müssen wir uns dieses kleine Mädchen genau vorstellen und was macht sie so beliebt?
Ja, genau. Also Mafalda ist ab 64 in Argentinien auf die Bildfläche sozusagen gekommen. Ursprünglich hatte Kino sie konzipiert als eine Darstellung einer typischen Familie zeigen sollte für eine Werbekampagne, für irgendein Produkt. Also es sollte eine typische Familie sein, mit der sich eben die Werbeadressaten identifizieren können. Entsprechend ist Mafalda eigentlich ein ziemlich biederes Mädchen mit einem Kragenkleidchen, einer Schleife im Haar, etwa schulterlanges dunkles Haar hat sie und eine Ponyfrisur und immer weiße Kniestrümpfe und so einfache, schlichte Spangenschuhe. Das variiert eigentlich nur immer ein wenig und sie hat immer ein Röckchen an. Also so eine Erscheinung können wir uns da vorstellen. Mhm. Und das ist im bisschen karikaturesken Stil mit ziemlich großen Köpfen. Das sind vor allem die Kinderfiguren bei Kino in der Mafalda-Serie. Die Erwachsenen sind dann schon ein bisschen realistischer gezeichnet, aber alle haben sie so eine Murmel als Nase, eine kleine runde Nase. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Zum Beispiel der Vater, der hat einen ziemlichen Zinken. Die sieht dann immer anders gezeichnet aus. Mhm.
Frau Hübner, Sie nennen diese Mafalda bieder. Auf jeden Fall ist sie ja ein sehr ernsthaftes Mädchen, das sich viele Gedanken macht. Und eine ihrer typischen Posen ist die, grübelnd vorm Globus zu sitzen und sich Gedanken über die Zukunft der Welt zu machen. Ist diese Mafalda vielleicht so eine Art Greta Thunberg-Vorgängerin im Geiste?
Ja, also sie ist auf jeden Fall eine, die sich unglaublich Gedanken macht über das, was sie umgibt. Also sie macht so ihre Beobachtungen und gibt dazu Kommentare. Sie kommentiert das auch in ihrer Freundinnen-Schar, also unter Kindern, was ganz toller Effekt ist, weil die nochmal mit einer naiv-kindlichen Sprache eigentlich die Erwachsenenwelt so auseinandernehmen oder auch eigentlich spiegeln. Das ist ja so ein bisschen wie auch bei Cavill und Hobbes, also dass man so eine Art Altklugheit, aber vermischt mit was Frech-Kindlichem hat, was die Leser eigentlich abholt auf zwei Ebenen. Also einerseits können das tatsächlich jüngere Leser und Leserinnen mit Gewinn konsumieren und die nehmen dann vielleicht auch so kritische Ansatzpunkte von Mafalda mit. Was ist eigentlich los in der Welt? Warum sind die Preise wieder gestiegen? Also Argentinien, keine stabile Wirtschaft, Inflation und sowas wird da alles mit behandelt. Oder Hunger, Wettrüsten, Geschlechterrollen, Rassismus. Das reflektiert sie alles und stellt den Erwachsenen oft sehr unangenehme Fragen, weil sie das vermeintlich Selbstverständliche oder Normale eben erstmal kennenlernen möchte. Und dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Ja, und selbst ihre Aversion gegen Suppe kann sie auch mit einer Kapitalismuskritik verbinden. Also es ist dann auch sehr witzig oftmals. Und das ist so der Reiz, den das eben auch ausmacht. Mhm. Sie ist eine sehr empathische, liebenswerte.
Verstehe. Jetzt ist Mafalda ja eben, haben wir gesagt, die berühmteste Figur dieses Zeichners Kino, der gestern im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Was würden Sie sagen, was zeichnet denn dessen Stil möglicherweise auch über Mafalda hinaus aus?
Also es ist jemand, der hat sich immer in seinem Werk kritisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen befasst und zeigt Macht und Ohnmacht oder Verbot und Transgression, also in Cartoons oder kurzen Comicstrips, in wenigen Panels, oft sogar ohne Worte. Und das hat so was nachdenklich Reflektierendes, aber auch so schmunzelnd wach. Er hat auf jeden Fall auch ohne eine durchgängige Geschichte wie bei Mafalda, deren Universum wirklich über eine Dekade in Argentinien in den Tageszeitungen präsent war oder in einer Zeitung und dann später in einer Wochenschrift, wie auch immer, auf jeden Fall kann er auch in ganz einzelnen kompakten Einheiten sehr gezielt Dinge aufs Korn nehmen, eben richtig gute Cartoonistenmanier. Er hat wurde engagiert von der UNICEF als Zeichner für eine Kampagne für Kinderrechte. 88 hat er den Max-und-Moritz-Preis im internationalen Comic-Salon Erlangen bekommen für den besten internationalen Comic-Strip. Und also sein Erzählen ist so, ich sag mal, immer eine nachdenklich schmunzelnd wache Anstiftung zur Verteidigung der Freiheit.
Mit 88 Jahren ist der Zeichner Kino gestern gestorben. Wir haben dazu die Comic-Expertin und Übersetzerin mit Schwerpunkt Lateinamerika Lea Hübner gehört. Und die Mafalda-Comics von Kino, die sind hierzulande derzeit nur antiquarisch zu bekommen. Aber fürs nächste Frühjahr, da hat der Carlsen Verlag bereits angekündigt, eine Sammlung von Kinos Arbeiten in der Reihe Die Bibliothek der Comic-Klassiker neu zu veröffentlichen. Vielen Dank, Lea Hübner.
Danke auch. Tschüss.
Die Verzweiflung ist so groß, dass er auch umsonst als Schauspieler arbeiten würde, sagt die Figur Mo Mikkelsen irgendwann in der 11-teiligen Serie Für Umme. Seit ein paar Tagen läuft die Serie bei Amazon Prime. Mikkelsen hat kaum oder gar keine Aufträge und wenn, dann ist es mal eine Rolle um die Ecke, entweder als Job, als Hähnchen bei einer Lebensmittelmesse oder er wird auch sofort wieder rausgeworfen. Die Kulturjournalistin Jenny Zücker, die hat sich Für Umme schon in Gänze angeschaut. Schönen guten Tag.
Hallo.
Kann man den Plot ungefähr auf diese kurze Sequenz runterbrechen, wie ich das gerade getan habe? Worum geht es in Für Umme ansonsten?
Na, es geht halt um diesen Schauspieler Mo Mikkelsen, der wird von Michael Fritz Schumacher, also von dem Schauspieler Michael Fritz Schumacher gespielt. Ja, der hat halt wirklich immer Pech, kriegt keine Jobs, sucht immer wieder Jobs. Andere in seinem Umfeld, zum Beispiel seine Kollegin und Konkurrentin Kati, die haben viel mehr Glück. Aber bei ihm, der ist auch so ein bisschen größenwahnsinnig, der ist das ganze Pech auch ein bisschen hausgemacht. Es beginnt damit, dass er nach einer Party komplett kaputt gefeiert in einer Badewanne aufwacht und Termine verpasst hat. Das macht ihn also nicht unbedingt zu einem verlässlichen Typen, mit dem man gerne arbeiten möchte. Er kriegt dann trotzdem eine Rolle mit einem großen Regisseur, das verbockt aber gleich wieder durch so ein Missgeschick. Dann hat er Stress mit der Mutter, die den Vater verlässt und anfängt zu saufen und durch die Betten zu touren. Das Ganze ist eine ganz klare Farce. Also das ist absichtlich wahnsinnig übertrieben. Es geht um die Gags, um die Absurditäten, um die Sprüche und Bilder, nicht tatsächlich um Motive oder glaubwürdige Handlungsbögen. Es ist eine klassische, würde ich sagen, Loser-Comedy und auch die Länge der Folgen, diese 15 Minuten, das gibt es auch so ein bisschen vor, das ist ja Webserienlänge. Da lassen sich Gags eben mit eindeutigen Pointen besser erzählen als ganz lange Abenteuer oder Dilemmas und man soll im Geschehen eigentlich schnell drin sein und eben schnell lachen.
Also genau, bei all dem Pech irgendwie offenbar auch echt eine echte Sitcom. Dieser Mikkelsen, der bewegt sich in so einem wahren Haifischbecken zwischen Kollegen und Konkurrenten, was die Schauspielerei betrifft. Wir hören mal kurz rein.
Casten nur Männer.
Dann schicken sie dich weg.
Ich wünsche, dass du dir gleich beim Casting beinbrichst. Du Arschloch.
Ja, also da hört man schon so ungefähr den Umgangston dieser Mo Mikkelsen, hast du gesagt, wird von Michael Fritz Schumacher gespielt. Wer macht hier sonst mit? Wer ist dir besonders aufgefallen?
Na, wir haben gerade die tolle Gisa Flake gehört, die spielt die Kati, die halt eben andauernd auftaucht und manchmal mehr Glück hat als er. Dann spielt Martin Semmelrogge mit, Oliver Korytke gibt diesen cholerischen Regisseur und Moos mehr als ambivalenter Arschlochproduzent wird von Multitalent Heiko Pinkowski gespielt. Ich muss sagen, die machen das auch alle sehr gut. Ich finde die alle sehr überzeugend. Ich finde die sogar überzeugender als den Mo selbst. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ich glaube, das liegt daran, dass der Schumacher oft überspielt. Und außerdem, das klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich seine Casterin, aber er bringt einfach nicht so viel mit. Mhm. Er muss ja hier in kürzester Zeit im Gag-Format einen wirklich interessanten Charakter hinlegen. Und auch wenn es Comedy ist, muss ja ein ernstes Problem, ein Wunsch oder ein Zwang darunter stehen. Also, und so richtig interessant ist dieser erfolglose Schauspieler Mo einfach nicht. Man nimmt ihm auch gar nicht ganz ab, dass er unbedingt Schauspieler werden will oder warum. Mhm. Ich habe das dann zum Vergleich mal mit Serien wie Jerks, mit Christian Ulm oder und Fari Yardim oder Curb Your Enthusiasm von Larry David verglichen, in der auch die Hauptdarsteller sich ein bisschen selbst erzählen, aber die bringen immer so eine Tiefe mit einer Unzufriedenheit, einem Grollen, das sie interessant macht. Und das habe ich bei Schumacher eben gar nicht so empfunden.
Hm. Wir haben jetzt überhaupt noch nicht darüber gesprochen, wer Macher dieser Serie ist und wie das überhaupt kommt, dass dieser, ich glaube ja doch recht unerfahrene, diese Gang überhaupt bei Amazon gelandet ist. Wie kam das?
Das ist eine tolle und auch sehr lange Geschichte. Die drei, also der Schumacher, dann ein Mann namens Vladi Ostiel und Richard Thomas Beetz, die haben vor 7 Jahren schon den Piloten konzipiert. Die hatten teilweise monetäre Unterstützung, also haben irgendwelche Gelder gekriegt. Dann sollten sie bei EOTV laufen. Das wurde dann alles wieder verschoben. Da ging es dann wieder bergab, dann ging es wieder bergauf. Das meiste, was sie da gemacht haben, ist eben tatsächlich deswegen Learning by Doing. Die kommen alle nicht aus dem professionellen Serienbusiness, haben aber eben eine Produktionsfirma zusammen gegründet. Carter heißt die, die hat das auch produziert. Und im Endeffekt haben sie mit wenig Budget wirklich das Größtmögliche auf die Beine gestellt. Und ich finde, eine absolute Respektleistung ist das schon, da 11 Folgen hinzukriegen. Das finde ich schon beeindruckend.
Sagt die Kulturjournalistin Jenny Zülker über die Serie Für Umme, die ab sofort bei Amazon Prime zu sehen ist. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.
Gerne.